Es sollten die fröhlichsten Olympischen Spiele aller Zeiten werden. München 1972. Und dann kam das Attentat vom 5. September. Die Terroristen der Palästinenser klettern über den Zaun des Olympischen Dorfes. Sie überfallen das israelische Mannschaftsquartier. Zwei Sportler werden sofort ermordet bzw. sterben an den Folgen der Schüsse, die sie treffen. Die anderen neun werden als Geiseln genommen. Nach quälenden Verhandlungen den ganzen Tag über endet die Geiselnahme dann am späten Abend in einem schrecklichen Blutbad auf dem Münchner Militärflughafen Fürstenfeldbruck. Ich weiß noch genau, ich war damals 11 Jahre alt, wie wir das zitternd verfolgt haben, was an Meldungen über die Medien kam, zwischen Hoffen und Bangen. Die Polizei erwies sich damals als völlig überfordert. Der israelische Geheimdienst musste hilflos zusehen, wie israelische Staatsbürger ermordet worden sind. 11 Geiseln sterben, ein deutscher Polizist, 5 Terroristen. Und wenige Tage danach setzt die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir eine Geheimkommission ein, ein Committee X. Und dazu gehören unter anderem Verteidigungsminister Moshe Dayan und der Mossad-Chef Zamir, einige hohe Militärs. Und sie beschließen dort die Operation Wrath of God, Zorn Gottes, eine Vergeltungsaktion. Für jeden getöteten Israeli soll ein Palästinenser sterben, der direkt oder indirekt in das Attentat von München verwickelt war oder an früheren Terroranschlägen beteiligt. Die meisten Gesuchten halten sich in Europa auf. Sie werden systematisch aufgespürt und im Laufe der Jahre liquidiert. Die meisten 1973, 1974. 40 Tage nach dem Attentat, schon am 16. Oktober, können Sie den ersten Namen auf der Todesliste abhaken. Es ist ein Cousin von Yasser Arafat, der in Rom erschossen wird. Und dann arbeiten sich die Teams der Israelis, wahrscheinlich 3 bis 4 Teams sind es, nimmt man heute an, systematisch auf der Todesliste voran. Paris, Nikosia, Beirut, Athen, London, Brüssel, Station für Station. Der letzte Betroffene wird noch 1991 in Tunis erschossen. Viele von Ihnen kennen das Drama München, das der Filmregisseur Steven Spielberg gedreht hat, 2005. Das ist keine exakte Dokumentation der Vorgänge, aber es basiert auf diesen Ereignissen. Und es bringt die ganze Tragik, die Verzweiflung und auch den hilflosen Zorn zum Ausdruck, der hier in diesen Erschießungsaktionen waltet. Immer wieder kämpft auch das israelische Kommando in Spielbergs Film mit Selbstzweifeln. Treffen wir die richtigen Verbrecher? Stimmt unsere Liste? Wie viel Opfer provozieren wir dadurch? Auf unserer Seite, je länger sie sich auf der Jagd befinden, umso mehr empfinden sie sich selbst als Gejagte. München 72. Unser Predigttext aus dem Alten Testament berichtet heute Morgen ebenfalls von einer Todesliste. Auf dieser Liste stehen die Namen der Sippe des Königs Ahab. Ein gottloser Herrscher aus dem Nordreich Israel. In unserem Predigttext bekommt ein hoher Militär den Auftrag, die gesamte Dynastie zu liquidieren, das ganze Haus Ahab umzubringen, Namen für Namen. Und was uns am meisten erschreckt an dieser schwarzen Liste, das ist ihr Autor, denn sie stammt quasi aus den Händen Gottes. Es ist kein rachesüchtiger Einzeltäter, der diesen Plan entwickelt. Es ist kein geheimes Komitee eines Staates, das seine Bürger gegen Terroristen schützen will, sondern, und das macht die Sache so brisant, es ist der heilige Gott selbst, der dieses Gericht offiziell in Auftrag gibt. Warum macht er das? Und wie sollen wir damit umgehen? Man kann es nicht oft genug sagen, gerade in unseren Tagen, im Neuen Testament ist den Christen jegliche Form von Gewalt streng untersagt. Der Staat hat ein eindeutiges Gewaltmonopol nach Aussage des Neuen Testamentes. Er soll das Schwert führen, wie Paulus schreibt. Und als Johannes der Täufer von Soldaten gefragt wurde, was sollen wir tun in Lukas 3, Vers 14, da hat er diesen Soldaten nicht gesagt, sucht euch einen anderen Job, sondern er hat gesagt, tut keinem Gewalt und Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Er hat die Soldaten also in ihrem Beruf belassen. Also im Neuen Testament, nachdem Jesus gekommen ist, um am Kreuz für uns zu sterben, werden wir solche Berichte wie hier auf unserem Predigtzettel 2. Könige 8 und 9 nicht mehr finden. Und dennoch ist der Vater Jesu Christi zur Zeit des Alten Testaments derjenige, dessen Auftrag hier in 2. Könige ausgeführt wird. In dessen Auftrag hier die ganze Dynastie Ahabs sterben soll. Und das müssen wir klären. Wenn wir die Könige Israels studieren, dann kommen wir an diesem Thema nicht vorbei. Gerade noch hatten wir uns letzten Sonntag über das ermutigende Vorbild des Südkönigs Josaphat gefreut. Sie wissen ja, die Könige im Süden regierten über Juda nach der Reichsteilung und die im Norden über das, was man gemeinhin Israel nennt, manchmal auch Samaria. Und unter den Königen im Süden waren eher noch dann und wann Menschen, die Gott zu gehorchen versuchten. Und so einer war Josaphat. An ihm konnten wir an einem Vorbild sehen, wie man einer Notsituation begegnet. Dass man sich gleich zu Gott ins Gebet flüchtet, dass man die Spannung aushält zwischen Gott vertrauen, aber trotzdem gehorsam vorangehen. Das hatten wir alles letztes Mal untersucht und das können Sie, wenn Sie möchten, noch einmal nachhören über beg-hannover.de. Josaphat. Aber als Josaphat dann stirbt, schon in der nächsten Generation, ziehen über seinem Reich, also über dem Südreich, über Juda, wieder dunkle Gewitterwolken herauf. Die ersten Amtsjahre hatte sein Sohn Joram noch parallel zum Vater regiert, also Joram parallel zu Josaphat. Das war eine Art Einarbeitungszeit. Aber dann, als Joram endlich das Ruder allein in den Händen hält, als der Vater stirbt, wird deutlich, was seine innere Einstellung ist. Und diese innere Einstellung finden Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel 2. Könige 8. Da heißt es in Vers 18, und er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs tat. Denn die Tochter Ahabs war seine Frau und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Also er unterscheidet sich nicht mehr von den Nordkönigen, dieser Joram. Das ist schnörkellos gesagt. Wir können weitere Einzelheiten zu seinem Verhalten in dem Paralleltext nachlesen, 2. Chronik 21. Wenn Sie wollen, können Sie das zu Hause noch einmal als Vergleichstext heranziehen. 2. Chronik 21, da lesen wir, dass er alle seine Brüder tötet, um potenzielle Konkurrenten zu beseitigen, dass er das Südreich zum Götzendienst verführt. Tragisch ist, dass diese Ehe, die Joram mit einer Tochter Ahabs einging, also mit Athalia, da werden wir nächsten Sonntag noch einiges dazu sehen, dass diese Ehe noch von Josaphat organisiert wurde. Das ist tragisch, aus machttaktischen Gründen. Und Josaphat war zu naiv, um zu übersehen, was diese Eheschließung mit einer Tochter aus dem Hause des Nordkönigs Ahab bedeuten würde für die moralische und vor allem für die geistliche Situation seines Sohnes. Das wollte Josaphat nicht sehen. Und schließlich stirbt aber auch dieser Joram, also Josaphats Sohn, nach nur 8 Regierungsjahren an einer brutalen Krankheit. Das steht in 2. Chronik 21, 19. Und Elia schreibt ihm, auch das können Sie dort nachlesen, eigens einen Brief, um klarzustellen, Joram, dass du an dieser Krankheit stirbst, ist Gottes Gericht. Das ist kein Zufall. Ist nicht Schicksal, ist nicht einfach der Lauf der Dinge, sondern es ist Gottes Gericht. Das schreibt Elia. Nicht jede Krankheit, in der wir sterben, ist Gottes Gericht, aber bei Joram ist es so. Und Gott lässt ihm das ausrichten durch den Propheten Elia. Das steht in 2. Chronik 21. Schließlich werden auch alle seine Söhne getötet. Joram verliert einen Sohn nach dem anderen. Und dann bleibt nur noch sein jüngster Sohn übrig, Ahasja. Und dieser Ahasja wird Jorams Nachfolger. Aber die traurige Geschichte geht weiter. Auch Ahasja wird ein König, der Gott betrübt, weil er ihm nicht gehorcht. 2. König 8, Vers 27. Und er wandelte, das wird jetzt auch über Ahasja gesagt, den Sohn Jorams, auf dem Weg des Hauses Ahabs und tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie das Haus Ahabs, denn er war ein Schwiegersohn des Hauses Ahabs. Also die Unterschiede zwischen Nord und Süd werden immer mehr verwischt. Dieser Ahasja wird nur ein Jahr lang regieren, im Jahr 841. In den besseren Zeiten des Südreiches hat es eine klare Abgrenzung, geistliche Abgrenzung gegenüber den Königen des Nordens gegeben. Das waren Götzendiener. Aber je ungläubiger sich die Südkönige gebärdeten, umso leichter konnten sie mit den Nordlichtern koalieren. Das ist ganz klar. Umso weniger geistliche Skrupel hinderten sie daran, gemeinsame Sache mit dem Norden zu machen. Es störte sie nicht mehr. Und so war es für Ahasja kein Problem, mit den Kollegen aus dem Norden gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Schließlich war man ja sogar verwandt. Der Nordkönig hieß auch Joram, wie Ahasjas Vater. Und damit wir die nicht verwechseln, nennen wir diesen Nordkönig Joram mal Joram Nord. Der hieß also auch Joram, wie Ahasjas Vater. Er war der Bruder von Ahasjas Mutter Athalia. Das ist sehr kompliziert. Und der Joram Nord war also der Onkel von Ahasja Süd. Sie sind noch mit mir, ja? Solche familiären Zusammenhänge versteht meistens nur meine Frau. Aber Ahasja ist also der Sohn von Joram und der Neffe von Joram Nord. Joram Nord ist der Nordkönig, mit dem macht er gemeinsame Sache. Und Ahasjas Mutter ist zugleich die Schwester von Joram Nord. So hängt es zusammen. Die gemeinsame Schlacht von Onkel Joram und Neffe Ahasja ist nicht besonders erfolgreich. Joram Nord wird schwer verwundet. Und was ein guter Neffe ist, der macht bei seinem Onkel dann auch einen Krankenbesuch. Und so geschieht es auch hier. 2. Könige 8, Vers 29. Da steht am Ende, da kehrte der König Joram zurück, um sich in Jezreel heilen zu lassen von den Wunden, die ihm die Aramäer in Ramat geschlagen hatten, als er mit Hazael, dem König von Aram, kämpfte. Und Ahasja, der Sohn des anderen Jorams, der König in Juda, kam herab, um Joram Nord, den Sohn Ahabs, in Jezreel zu besuchen, denn er lag krank. Und man wundert sich, warum schreibt die Bibel das extra von diesem Krankenbesuch? Das werden wir gleich noch sehen. Das ist nicht ganz unwichtig. Und während nun die beiden, also Südkönig Ahasja und Nordkönig Joram, dort in Jezreel ihre Wunden lecken, das ist ein eigentümliches Bild, nicht? Die beiden Könige und Schlachtgefährten im Krankenzimmer. Da fehlt nur noch der Kamillentee, ich weiß nicht. Und während die beiden nun dort ihre Wunden lecken, passiert an einem anderen Ort, circa 70 Kilometer entfernt, nämlich in Ramot in Gilead, etwas Geheimnisvolles. Also die Könige machen da ihr Gespräch unter Kranken und Kriegsverlierern. Und der Bibeltext richtet unseren Fokus plötzlich auf einen anderen Ort, 70 Kilometer entfernt, Kapitel 9. Sie haben es auch auf Ihrem Zettel. Elisa aber, der Prophet, Nachfolger Elias, rief einen der Prophetensöhne und sprach zu ihm, gürte deine Lenden und nimm diese Ölflasche mit dir und geh hin nach Ramot in Gilead. Und wenn du dahin kommst, so schau, wo Jehu ist, der Sohn Josaphats. Das ist aber ein anderer Josaphat hier. Also das mit den Namen ist heute wirklich verwirrend. Dieser Josaphat, der Vater von Jehu, ist nicht Josaphat, der verstorbene König Josaphat. So eine Geschichte hätte niemand erfunden in dieser Verwirrung. Das ist Realität so, weil die Namen eben so waren. Der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis, und geh hinein und lass ihn aufstehen aus der Mitte seiner Brüder, also diesen Jehu, und führe ihn in die innerste Kammer. Und nimm die Ölflasche und gieße sie auf sein Haupt aus. So spricht der Herr. Ich habe dich zum König über Israel, also Nordreich, gesalbt. Und du, also dieser Bote, wenn du das gesagt hast, sollst du die Tür öffnen und fliehen und dich nicht aufhalten. Was passiert hier? Jehu wird zum neuen König des Nordreichs gesalbt. Dramatisch. Und damit ist klar, Joram Nords Tage als König sind gezählt. Und dann kommt's. Dann kommt's. Dann steht hier dieser ungeheure Auftrag, den Jehu mit seinem neuen Amt gleich mitempfängt. Das sind die Verse 6 bis 10. 2. Könige 9, 6 bis 10. Da stand Jehu auf und ging in das Haus hinein. Er aber goss das Öl auf sein Haupt und sprach zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über das Volk des Herrn, über Israel. Und du sollst das Haus Ahabs deines Herrn erschlagen. So will ich das Blut der Propheten meiner Knechte und das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel rächen. Das war die Frau Ahabs. Ja, das ganze Haus Ahabs soll umkommen. Und ich will von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, sowohl Mündige als auch Unmündige in Israel. Und ich will das Haus Ahabs machen wie das Haus Jerobiams des Sohnes Nebats und wie das Haus Baesas des Sohnes Achias. Und die Hunde sollen Isabel fressen auf dem Acker von Jezreel und niemand soll sie begraben. Und er, also der Bote, nachdem er das gesagt hatte, öffnete die Tür und floh. Das ist der Auftrag. Und wir schlucken etwas, wenn wir das lesen. Ich glaube kaum, dass wir uns einen solchen Predigttext ausgesucht hätten, wenn wir nicht in einer Predigtreihe wären. Und das Wichtige ist, was wir hier sehen müssen, hinter dieser schwarzen Liste, hinter dieser Todesliste steht Elisa und somit Gottes Autorität. Und wahrscheinlich hatte Jehu nicht gewusst, dass die Sache sogar noch hinter Elisa zurückgreift, nämlich bis zu Elia. Als er vor eben dieser Isabel fliehen musste, da hatte Gott dem Elia schon in 1. Könige 19 folgende Zusage gemacht. Und der Herr sprach zu ihm, du sollst Jehu, den Sohn Nimshis, zum König über Israel salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Also kündigt Gott das schon an. Und zur Zeit Elia wird es dann nochmal aufgeschoben und Elisa vollendet den Auftrag, den Gott dem Elia gegeben hat. Das ist hart. Und das lag mehr als 12 Jahre zurück. Also Ahasja regiert 841, Ahab stirbt 853 vor Christus. Also da liegen mindestens 12, 13 Jahre dazwischen, wahrscheinlich noch mehr. Und was für eine Bürde drückte diesen Jehu jetzt in diesem neuen Amt. Hier steht nicht, wie er aufs Erste reagiert hat. Auf alle Fälle fasst er sich ein Herz. Er gehorcht, er setzt diesen Auftrag um, er übernimmt das Königtum, er reitet von Ramot nach Jezreel, ca. 70 Kilometer dorthin, wo die beiden geschlagenen Könige ihre Teestunde halten. Und dort sitzen sie nun zusammen, 2. Könige 9, Vers 16. Jetzt wissen wir auch, warum das berichtet wurde, dass Ahasja den Onkel besucht. Und Jehu ritt nach Jezreel, Kapitel 9, Vers 16, das haben sie wieder vor sich, denn Joram lag dort. Auch war Ahasja, der König von Juda, herabgekommen, um Joram zu besuchen. Und der Wächter, der sieht von Ferne, der Wächter in Jezreel auf dem Turm, der sieht wohl eine Staubwolke, Vers 17, ich sah Jehus Schar kommen. Ich sehe eine Schar, sagt er zu Joram. Da sprach Joram, nimm einen Reiter und sende ihnen denen entgegen und frage, bedeutet es Friede? Und der Reiter ritt ihm entgegen und sagt zu Jehu, so spricht der König, bedeutet es Friede? Jehu aber sprach, was geht dich der Friede an? Kehre um und folge mir. Und der Wächter, der sieht das und berichtet es und sprach, der Bote ist zu ihm gekommen und kehrt nicht zurück. Da sandte er einen zweiten Reiter. Schickt er noch einen los, der wird total verwirrt sein, der Joram und der Ahasja auch. Er denkt ja, dass sein Heerführer Jehu ihm nun Nachricht bringt davon, wie der Krieg in Ramoth-Gilead nun läuft. Da sandte er einen zweiten Reiter, Vers 19. Als der zu ihm kam, sprach er, so spricht der König, bedeutet es Friede. Jehu sprach zu dem Reiter, was geht dich der Friede an? Kehre um und folge mir. Das berichtete der Wächter und sprach, der ist auch zu ihnen gekommen und kehrt nicht zurück. Und es ist ein Jagen, wie das Jagen Jehus, des Sohnes Nimsis, denn er jagt, als wäre er rasend. Der Jehu war also als temperamentvoll und stürmisch offensichtlich bekannt bei den Leuten, die dort die Aufsicht führten. Es muss Jehu sein. Er jagt, als wäre er rasend. Er macht Tempo, er macht Druck, er macht Dampf. Und da sprach Joram, spanne an. Man spannte seinen Streitwagen an und sie zogen aus. Joram, der König von Israel, also Joram Nord, und Ahasja, der König von Juda, jeder auf seinem Streitwagen. Sie fuhren Jehu entgegen und trafen ihn auf dem Acker Nabots des Jezreeliten. Also Acker des Nabots, den Ahab damals umgebracht hatte. Und möglicherweise erwartet Joram Nord schlechte Nachrichten vom Schlachtfeld in Ramoth. Denn Jehu war einer seiner Generäle. Und so fragt er ihn, so ruft er ihn an. Bedeutet das Friede? Das heißt, ist Friede in Ramoth? Hat euer Herr es geschafft? Und da schlägt die Szene um. Und jetzt schauen Sie, wie Jehu antwortet. Er aber sprach, was Friede bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isabel? Und Hurerei stand für Götzendienst in dem Falle. Wie soll da Friede sein? Und jetzt erfasst Joram blitzschnell, woher der Wind weht, was hier vor sich geht. Er will seinen Neffen noch warnen, den Ahasja in Vers 23. Da wandte sich Joram zur Flucht und sprach zu Ahasja, Verrat, Ahasja! Verrat, der soll sich also auch retten. Und abhauen. Aber es ist schon zu spät für die beiden. Vers 24. Aber Jehu nahm den Bogen in die Hand und schoss Joram zwischen die Schultern, sodass der Pfeil durch sein Herz fuhr und er in seinen Streitwagen sank. Keine Chance. Und dann wird seine Leiche dort auf Nabots Acker geworfen, auf diesen Acker, den Ahab Nabot unrechtmäßig weggenommen hatte und in dessen Zusammenhang er damals Nabot und dessen Söhne ermordet hatte. Vers 25. Und Jehu sprach zu Bideka, seinem Wagenkämpfer, nimm ihn und wirf ihn auf das Ackerfeld Nabots des Jezreeliten, denn denke daran, wie wir, ich und du, nebeneinander hinter seinem Vater Ahab herritten, als der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Fürwahr, das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne habe ich gestern gesehen, spricht der Herr, und ich werde es dir auf diesem Acker vergelten, spricht der Herr. So nimm nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des Herrn. Hier erfüllt sich also die Prophetie, die Elia ausgesprochen hat. Sie können das nochmal nachlesen in 1. Könige 21, Vers 19. Diese Prophetie ist etwa mindestens 12, wenn nicht 15 oder 18 Jahre früher erfolgt. Und sie wird jetzt ausgeführt. Das ist wirklich schockierend, was man hier liest. Als aber Ahasja, der König von Juda, dies sah, floh er in Richtung Bet-Gan. Jehu aber jagte ihm nach und sprach, er schlagt auch ihn auf dem Wagen. Also es gibt noch diesen Parallelbericht in 2. Chronik 21. Wenn man diese beiden Berichte zusammennimmt, ist es auf den ersten Blick etwas verwirrend. Aber die Angaben lassen sich gut zu einem stimmigen Gesamtbild zusammensetzen. Und das ergibt dann etwa folgenden Ablauf. Von Jezreel flieht Ahasja zunächst in den Süden nach Bet-Gan. Er wird von Jehus Leuten verfolgt und verwundet. Er kann auch nach Samaria flüchten und sich dort für einige Zeit verstecken. Aber nicht mehr sehr lange, denn Jehus Leute erwischen ihn, führen ihn nach Jezreel hinab. Irgendwie kann er nochmal entkommen und stirbt dann in Megiddo. Auch er wird gerichtet. Und dann kommt Isabel dran. Jehus Mission ist noch lange nicht erfüllt. Seine Todesliste ist noch lang. Und das sind die Verse 30 bis 33. Und damit sind wir durch diesen Text auch schon gleich durch. Als nun Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies hörte, da schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Und als Jehu in das Tor kam, sprach sie, ist es Simri gut gegangen, der damals seinen Herrn ermordete? Man hat überlegt, warum sie sich geschminkt hat. Da gibt es verschiedene Überlegungen der Ausleger. Einige sagen, das war vielleicht ein verstecktes Angebot, Jehu zu verführen. Er solle doch den Harem übernehmen und die Isabel gleich mit und in die Linie Ahabs einsteigen. Denkbar. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie ihr letztes Stündchen geschlagen sieht und dass sie in Würde und Stolz aus dem Leben scheiden will. Wenn schon, dann in voller Montur. Voll geschminkt, voller Stolz. Das hat man ja immer wieder gesehen, dass Ungläubige bisweilen ihren Tod als Drama inszenieren. Vielleicht ist das auch Isabels Versuch in dieser Situation. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, weil der Text es nicht sagt. Und dann diese verkappte Drohung, dieser Sarkasmus, wenn sie an Simri erinnert. Simri hatte etliche Jahrzehnte vorher einen Aufstand gegen seinen Herrn Ela gemacht und war 7 Tage später selbst umgebracht worden. Und daran will die Isabel wahrscheinlich erinnern, wird sagen, pass auf, Jehu, dass es dir nicht genauso geht. Simri hat nur 7 Tage überlebt. Und dann kam Omri und dann begann unsere Ahabs-Dynastie. Also sieh dich vor, es wird dir nicht gelingen. Aber diese Isabel hat längst in ihrem eigenen Hause keinen Rückhalt mehr. Vers 32, da schaute Jehu zum Fenster empor und sprach, wer hält es mit mir, wer? Da sahen 2 oder 3 Kämmerer zu ihm hinab und er sprach, stürz sie herab. Und sie stürzten sie hinunter, dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt wurden und er zertrat sie. ein grauenvolles Szenario. Und offensichtlich hat Jehu nicht im Blick, wie vollständig Gottes Ankündigung und Elias Prophetie über das Schicksal Isebels war. Denn Elia hatte gesagt in 1. Könige 21, 23, die Hunde sollen Isebel fressen, die Hunde sollen Isebel fressen vor der Festungsmauer von Jezreel. Das hat Jehu nicht im Blick. Er nimmt erstmal in Ruhe eine Mahlzeit ein. Der Mann hatte wirklich gute Nerven. Also hier steht in Vers 34, und als er hineinkam und gegessen hatte und getrunken hatte, sprach er, seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist die Tochter eines Königs. Als seine Leute aber hingingen, um sie zu begraben, Vers 35, da fanden sie nichts mehr von ihr als nur den Schädel, die Füße und die Handflächen. Und sie kamen wieder und berichteten es ihm. Und da fällt es dem Jehu ein. Er aber sprach, das ist ja das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia, den Tisbiter, geredet hatte, als er sprach, auf dem Acker Jezreels sollen die Hunde das Fleisch der Isebel fressen. Und der Leichnam Isebels wird sein im Acker Jezreels wie Dünger auf dem Feld, so dass man nicht sagen kann, dies ist Isebel. Wir stehen alle etwas erschrocken vor diesem Text, aber Jehus Feldzug ist noch immer nicht abgeschlossen. Sie können dann lesen, wie es weitergeht. In 2. Könige 10, Vers 1, Ahab hatte 70 Söhne. In Samaria hatte er einen großen Harem. Und Jehu schüchtert die Mitarbeiter dieser Söhne ein und fordert dann von ihnen, die Köpfe der 70 Söhne zu liefern. Das machen die auch prompt. In 2. Könige 10, Vers 7 steht sehr martialisch. Und es geschah, als der Brief zu ihnen kam, als der Brief von Jehu, da ergriffen sie die Königssöhne und töteten sie 70 Mann und legten ihre Köpfe in Körbe und sandten sie zu ihm nach Jezreel. Jetzt rollen also die Köpfe der 70. Was für ein Vorhang. Mehr als 12 Jahre vorher kündigt Elia, Gottes Mann, im Zusammenhang mit dem Naboth-Skandal, als Naboth brutal umgebracht wurde von Ahab und Isebel, kündigt er an, dass er nun endgültig an der Ahas-Dynastie Gericht üben wird. Und dann passiert viele Jahre lang nichts. Und schließlich sorgt Elias Nachfolger Elisa in Gottes Auftrag für die Berufung dieses Jehu. Und das haben wir jetzt gesehen, dieser Jehu vollzieht Gottes Gericht mit bedrückender Konsequenz. Das steht so in der Bibel. Und ich glaube kaum, dass wir auf einen solchen Predigttext kommen würden, wenn es keine Predigtreihen gäbe. Aber das ist Gottes Wort. Und im Unterschied zu manchen anderen Tötungen, die in der Bibel berichtet werden, geschieht dies hier auf Gottes Anordnung und in Gottes Auftrag. Und darum müssen wir uns damit befassen. Denn es ist unser Gott, der sich hier in dieser Weise offenbart. Und damit stehen wir wieder vor der Ausgangsfrage, warum handelt Gott so? Und warum teilt er uns das mit? Und das müssen wir nun im letzten Teil unserer Predigt beantworten. Erstens, Gott will Gerechtigkeit. Das ist das Erste, was ich Sie bitte festzuhalten. Gott will Gerechtigkeit. Das ist ja keine Willkür, die hier waltet. Sondern Ahab und sein Haus haben schwere Schuld auf sich geladen. Sie haben Gottes Volk verführt. Sie haben Gottes Propheten getötet. Sie haben Gottes Wort und Gottes Liebe mit Füßen getreten. Ahab und sein Haus. Und auch Joram Süd und auch Ahasja Süd haben sich schwer am Herrn versündigt. Auch sie haben seinen Willen und seine Liebe mit Füßen getreten. Sie haben sich schwer an ihm versündigt. Das hatten wir ja gelesen in Kapitel 8, Vers 18 und in Kapitel 8, Vers 27. Und hier in Kapitel 9 spricht Jehu ja extra nochmal den Götzendienst der Isebel an, Vers 22, bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isebel. Sie haben sich gemein gemacht mit anderen Göttern und ihnen gedient anstatt dem reinen Gott. Und er erinnert an dieses Unrecht, das an Naboth geschehen ist, in Vers 25 und Vers 26, wo das Blut Nabots und seiner Söhne vergossen worden war. Da war viel passiert. Gott will Gerechtigkeit, das ist das Erste. Und diese Wahrheit zeigt Gott uns auch im Neuen Testament. Sie können das nachlesen in Römer 12, also bei Paulus. In Römer 12, Vers 17 bis 19. Da schreibt Paulus, vergeltet niemand Böses mit Bösem an die Christen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Und jetzt kommt's, Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben im Alten Testament, im 5. Buch Mose, Kapitel 32, wo Gott sagt, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und das zitiert hier Paulus zustimmend in Römer 12. Und wenn Gott von Rache spricht, dass Gott rächen will, so steht es ja auch hier bei uns in Kapitel 9, Vers 7, dass Gott sagt, ich will das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel rächen. Wenn Gott hier von Rache spricht, dann ist damit nicht das gemeint, was wir als menschliche Rache üben. Verstehen Sie, unsere menschliche Rache, die ist süß. Oder Schadenfreude ist die schönste Freude. Unsere menschliche Rache ist immer beschmutzt. Unsere menschliche Rache ist immer mit unserer Sünde beschmutzt. Mit unserer Selbstsucht. Mit unserer Eitelkeit. Mit unserem Hass. Mit unserer Unversöhnlichkeit. Und davor warnt uns Paulus, wir sollen nicht selber Rache üben und rächen. Das Böse zu rächen ist nicht unsere Aufgabe als Christen. Aber wir sollen darauf warten, dass Gott gerecht vergilt. Dass Gott gerecht göttliche Rache übt. Das Böse zu rächen ist durchaus angemessen, aber es ist nicht unsere Aufgabe. Es ist Gottes Aufgabe. Wir überheben uns an dieser Aufgabe. Wir sind der gar nicht gewachsen. Wir sollen beten, Geduld haben, vergeben, dem Bösen entgegentreten. Ja. Und der Staat soll das Gewaltmonopol ausüben. Aber Gott allein sorgt für Gerechtigkeit und wir sollen ihm nicht dazwischenfunken. Das ist das Erste. Gott will Gerechtigkeit. Gott ist ein reiner Gott. Gott will Gerechtigkeit herstellen. Gott will Böses nicht ungesühnt lassen. Und manchmal sorgt Gott schon jetzt sichtbar und spektakulär für die Rechtfertigung und Rehabilitierung seiner Kinder. Dass uns Unrecht geschieht und irgendwann blitzt es auf und es ist so, als ob Gott uns vor aller Welt rechtfertigen würde. Und manchmal dauert es für unser Empfinden lange, bis Gott dem Bösen endlich ein Stoppschild setzt. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. Gott will Gerechtigkeit. Und wir sollen Gott nicht ins Handwerk pfuschen und wir sollen uns ja nicht selbst rächen. Bloß nicht. Sondern wir sollen dem Zorn Gottes, dem gerechten, heiligen Zorn Gottes Raum geben. Denn Gottes Zorn ist konstruktiv. Gottes Zorn stellt Recht und Gerechtigkeit her. Das macht Gott. Er sorgt für das Recht. Das ist das Erste. Gott will Gerechtigkeit. Und das hängt nun ganz eng damit zusammen. Warum ist Gottes Zorn konstruktiv? Warum dient Gottes Rache konstruktiv dazu, Gerechtigkeit herzustellen? Das ist das Zweite, was ich Sie bitte festzuhalten. Gottes Gerechtigkeit gehört untrennbar zu seiner Heiligkeit. Gottes Gerechtigkeit kann man nicht von seiner Heiligkeit trennen. Gottes Gerechtigkeit gehört untrennbar zu seiner Heiligkeit. Das müssen wir verstehen. Gott kann nichts Böses tun. Im Unterschied zu uns. Deswegen ist unsere Rache ja immer vergiftet mit niedrigen Motiven, mit Selbstsucht, mit Sünde. Aber niemals Gott. Gott kann nichts Böses tun und Gottes Heiligkeit sorgt nicht nur dafür, dass Gottes Gerechtigkeit keinen Schaden anrichtet, wenn man so will. Gottes Heiligkeit sorgt nicht nur dafür, dass Gottes Gerechtigkeit rein bleibt, sondern Gottes Heiligkeit fordert geradezu, dass Gott Gerechtigkeit herstellt. Verstehen Sie? Gottes Heiligkeit fordert, dass Gott Gerechtigkeit herstellt. Gott kann Unrecht nicht stehen lassen, weil er heilig und vollkommen und gut ist. Und das war auch der Grund, warum die Israeliten die Völker Kanaans aus Kanaan damals vertreiben mussten, weil diese Völker gottlos waren, weil sie in ihrem ganzen Wesen und Denken gegen den heiligen Gott gerichtet waren. Und deswegen hat Gott ihnen das damals auch so aufgetragen in 5. Mose 9, Vers 4. Um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hereingebracht, sagt Mose, dass ich dieses Land in Besitz nehme, da doch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her vertrieben hat. Denn nicht Israel um deiner Gerechtigkeit, weil du so gut bist, Volk Israel, und um deines aufrichtigen Herzens willen kommst du herein. Du bist ja nicht aufrichtig, du bist ja verstockt, Israel, gegenüber deinem Gott. Du kommst nicht ins Land, weil du so gut bist, sondern wegen der Gottlosigkeit der Völker. Vertreibt der Herr, dein Gott, diese Heidenvölker aus ihrem Besitz, damit er das Wort aufrechterhalte, das er deinen Vätern geschworen hat. Und so sollst du nun erkennen, Israel, dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, dann hättest du es nämlich nicht, sondern du bist ein halsstarriges Volk. Er gibt es dir nur um seiner Barmherzigkeit willen. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Wegen ihrer Gottlosigkeit werden die kanaanitischen Völker vertrieben, aus dem Lande verbannt, weil sie in ihrem Kern, in ihrem Wesen eine Ablehnung des lebendigen Gottes leben. Sie glauben ihm nicht, sie ehren ihn nicht, sie verachten ihn. Sie folgen anderen Götzen und dienen denen. Und dass Gott Israel ins Land kommen ließ, lag nicht an deren eigener Gerechtigkeit, sondern es lag daran, dass Gott dem Volk Israel nicht Gerechtigkeit widerfahren ließ, sondern was? Erbarmen. Gnade. Fordern Sie niemals von Gott Gerechtigkeit. Sobald Gott seine Gerechtigkeit anwendet, hat kein Mensch eine Chance vor ihm. Keiner. Wenn Gott gerecht ist. Und sehen Sie, genau das ist es, was wir Sünder nicht akzeptieren wollen. Wir wollen nicht akzeptieren, dass wir unser Leben verwirkt haben, und wir wollen nicht akzeptieren, dass Sünde Konsequenz verdient von einem heiligen Gott. Aber Paulus schreibt das im Römerbrief unzweideutig. Der Lohn der Sünde, der Lohn unserer Ablehnung Gottes, der Lohn unserer Ignoranz, der Lohn unseres Unglaubens ist was, schreibt Paulus? Der Tod. Römer 6, Vers 23. Wir stehen alle unter Gottes verdienter Todesstrafe. Durch mein Sündersein habe ich das Recht zum Leben verwirkt. Ich habe mir den Tod verdient. Das habe ich verdient. Das ist die Diagnose Gottes. Und ein Theologe aus Amerika, R.C. Sproul, hat das einmal so beschrieben. Er hat gesagt, schon die kleinste Sünde ist Widerstand gegen die höchste Autorität. Sie ist Rebellion, mit der wir uns gegen den einen auflehnen, dem wir alles, was wir sind und haben, verdanken. Sie ist eine Beleidigung seiner Heiligkeit. Wenn wir, die wir doch zu Gottes Ebenbild geschaffen wurden, sündigen, dann sagen wir allen in unserem Herrschaftsbereich lebenden Wesen, schaut her, so ist Gott der allmächtige Schöpfer, wir sind sein Ebenbild. So als sei Gott habsüchtig, unbarmherzig, bitter, Verleumder. Alles, was die Welt an uns sieht, bezieht sie auf Gott. Unsere Sünde ist elementare Verschwörung. Wir strecken unsere Hände nach der Krone aus und intrigieren gegen den Thron. Und wir sagen zu Gott, wir wollen dich nicht als Herrscher haben. Zitat Ende. Und dann zitiert er noch Psalm 2, wo es heißt, warum toben die Heiden und murren die Völker? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Messias. Lasst uns zerreißen ihre Bande, sagen sie, und von uns werfen ihre Stricke. Auflehnung. Und liebe Gemeinde, wenn wir uns über etwas wundern sollten, dann doch darüber, dass Gott die Sünder so lange mit ihrer Sünde am Leben lässt. Darüber sollten wir uns wundern. Ein Theologe hat mal sinngemäß gesagt, dass der rätselhafte Aspekt des Geheimnisses Sünde nicht die Tatsache sei, dass der Sünder den Tod verdiene, sondern der rätselhafte Aspekt sei der, dass der Sünder trotzdem im Allgemeinen weiter existiert. Die Frage ist nicht so sehr, warum Gott den Sünder bestraft, sondern vielmehr, warum Gott die fortlaufende Rebellion des Menschen so lange duldet. Wie lange leben Sie schon möglicherweise ohne Gott, ohne dass Gott dazwischen gehauen hat in Ihrem Leben, in meinem Leben? Und damit kommen wir zu einer dritten Einsicht über Gottes Gerechtigkeit. Erstens, also Gott will Gerechtigkeit. Zweitens, Gottes Gerechtigkeit gehört untrennbar zu seiner Heiligkeit. Und jetzt kommt das Dritte. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Gott übt seine Gerechtigkeit mit Geduld und Langmut. Gott übt seine Gerechtigkeit mit Geduld und Langmut. Das ist nicht erst im Neuen Testament so, sondern das ist genauso schon im Alten Testament. Jeremia schreibt, der alte Prophet, In Klagelieder 3, Vers 22, Klagelieder Jeremias, kommt gleich nach dem Propheten Jeremia. Was sagt er da? 3, 22, die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Seine Langmut, seine Geduld. Klagelieder 3, Vers 22. Und in Vers 39 kommt dann dieser Zusatz, was murren denn die Leute im Leben? Die haben offensichtlich gegen Gott gemurrt. Und Jeremia fügt hinzu, ein jeder murre gegen seine eigene Sünde. Zitat Ende. Aber Gottes Güte ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Schauen Sie, wie lange hat Gott abgewartet? Wie lange hat Gott zur Umkehr gerufen? Wie lange hat Gott Zeit gelassen in deinem Leben und in meinem? Denken wir an Noahs Zeitgenossen. Noahs Archenbau war ein langfristiges Projekt. Es gab viel Zeit, sich zu bekehren für Noahs Zeitgenossen. Viel Zeit. Sie haben jahrelang gebaut. Die Arche war eine gewaltige Predigt. Noah hat bestimmt Auskunft gegeben über Gottes Pläne. Gott war geduldig und langmütig. Oder denken wir an das Volk Israel. Wie oft haben sie gemurrt? Und auch hier in 5. Mose 9 wird das ja beschrieben. Noch. Nicht um deiner Gerechtigkeit willen hast du das Land bekommen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Oder Vers 7 sagt Gott, denk doch daran und vergiss es nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tag an, als du ausgezogen bist aus Ägypten, bis zu eurer Ankunft an diesem Ort, seid ihr widerspenstig gewesen gegen den Herrn. Wir haben doch genug auf dem Kerbholz. Es ließe sich doch genug benennen in einem Prozess, wenn Gott ihn gegen mich führen würde oder gegen sie und gegen Israel. Und trotzdem hat Gott immer wieder angefangen. Sie haben seine Geschenke dreist zurückgewiesen, sie haben sich untreu fremden Götzen in die Arme geschmissen. Und er hat immer wieder vergeben, immer wieder geduldig, immer wieder neu, immer wieder angefangen. Und es steht in Jesaja 43, Vers 24, dieser wunderbare Satz, den kann man gar nicht oft genug zitieren. Da sagt Gott in Jesaja 43 durch Jesaja, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Missetaten, sagt Gott zu seinem Volk. Aber ich tilge deine Übertretung um meinetwillen. Ich will dir vergeben. Verstehen Sie, Gott will vergeben. Deswegen ist er so langmütig im Ausüben seiner Gerechtigkeit. Wie viel sind wir unserem Schöpfer schuldig geblieben? Und anstatt Gottes Langmut zu nutzen, zur Umkehr, missbrauchen wir Gottes Langmut zu weiterer Sünde. Das ist die Regel. Und auch im Fall Ahab und Joram hat doch der heilige Gott völlig transparent und völlig durchsichtig und völlig langmütig gehandelt. Er hat doch von Anfang an gesagt, dass sein Gericht kommen wird. Er hat doch immer klar gemacht, dass der Sünder, der an seiner Sünde festhält, sich in einer höchst gefährdeten Situation befindet und schnellstens zu Gott umkehren würde, müsste, wenn er gerettet werden sollte. Hat Gott doch gesagt. Und so war es auch später. Immer wieder, in jedem Jahrhundert, immer wieder ein anderer Prophet. Wie hat es Hesekiel geradezu hinaus geschrien im Namen Gottes? Hesekiel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Kein Gefallen am Gericht. Könnte man auch sagen, kein Gefallen an der Rache. Sondern ich habe daran Gefallen, sagt Gott, in Hesekiel 33, 11, dass der Gottlose umkehr von seinem Weg und lebe. Kehrt um von eurem bösen Wegen. Bekehrt euch zu Gott. Das ist der Ruf eines langmütigen Gottes. Und anstatt über Gottes Langmut dankbar zu staunen und über die Geduld zu staunen, mit der Gott seine Gerechtigkeit immer kombiniert, zeigen wir uns beleidigt und entrüstet, wenn Gottes Gerechtigkeit dann einmal zum Zuge kommt. Oder verkürzt gesprochen, weil wir von Gottes Geduld verwöhnt wurden, halten wir seine Gerechtigkeit, wenn sie denn dann kommt, für unmoralisch. Das ist unser Problem. Wir werden von Gottes Geduld verwöhnt und wenn die Gerechtigkeit dann kommt, sagen wir, so ein Gott, das ist der Gott des Alten Testaments. Der Rache übt und straft. Das passt nicht in unser Gottesbild. Wer sind wir eigentlich? Sogar das gottlose Haus Ahab hat Gott nicht sofort hingerichtet, sondern er hat diese Ankündigung gemacht, lange bevor Jehu kam. Ich habe das vorgelesen, 1. Könige 19, Vers 16, mehr als 12 Jahre vorher hatten wir gesagt. Und dann die zweite Ankündigung, 1. Könige 21, da war lange Zeit. Und seitdem schwebt diese Gerichtsankündigung wie ein Damoklesschwert über der Omri-Ahab-Dynastie. Und es wäre für die Nachkommen, auch für die 70, deren Köpfe dann rollen, viel Zeit gewesen, dieses Wort Gottes ernst zu nehmen, umzukehren, zu sagen, da schwebt eine schwere Gerichtsdrohung des heiligen Gottes über unserem Haupt. Lasst uns umkehren. Lasst uns uns beugen vor Gott. Lasst uns Buße tun. Und sie haben es gewusst, die meisten jedenfalls, und haben es nicht getan. Gott lässt lange auf sich warten, bis er einen Jehu beruft. Gott lässt lange auf sich warten, bis ein Jehu kommt. Und dann lässt er seine Gerechtigkeit walten. Und wenn wir sogar darüber noch erschrecken, zeigt das nur, wie sehr wir uns an Gottes Geduld gewöhnt haben. Wie selbstgerecht ist eine Menschheit, die sich einbildet, wir hätten ein Anrecht auf Gottes Langmut. Haben wir nicht, wir sind Sünder. Haben wir nicht. Und deshalb brauchen wir Berichte wie unseren Predigtext heute. Ich bin überzeugt, dass Gott uns deshalb solche Berichte gibt, uns deshalb über diese Vorgänge informiert, damit uns umso klarer wird, dass Gott gerecht ist und dass Sünde gerechterweise geahndet werden muss. Dass Gott nicht einfach durch die Finger sehen kann. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott auf seine Gerechtigkeit verzichtet. Und wir brauchen solche Beispiele, damit wir wieder lernen, über Gottes Geduld und über Gottes Erbarmen zu staunen und uns darüber zu freuen. Und damit wir daran erinnert werden, dass Sünde, wo immer sie geschieht, nicht folgenlos bleiben kann, sondern der Klärung und Vergebung bedarf. Liebe Gemeinde, es war nicht so geplant, aber ich denke, es ist gut, dass dieser Predigtext ausgerechnet auf einen Sonntag fällt, an dem wir gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und zu diesem Abendmahl ist jeder eingeladen, der an Jesus Christus als seinen persönlichen Retter glaubt. Denn hier im Abendmahl, da führt uns der heilige Gott den Höhepunkt seiner Gerechtigkeit vor Augen. Ich darf das zum Schluss zusammenfassen. Erstens, Gott will Gerechtigkeit. Zweitens, Gottes Gerechtigkeit gehört untrennbar zu seiner Heiligkeit dazu, ist gewissermaßen eine Forderung seiner Heiligkeit. Drittens, Gott übt seine Gerechtigkeit mit Geduld und Langmut. Und viertens und letztens, im Kreuz Jesu Christi triumphieren Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade zugleich. Das ist das, worauf alles zuläuft. Viertens, im Kreuz Jesu Christi triumphieren Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade zugleich. Gibt es Jesus hier irgendwo in diesen Versen, die Sie vor sich haben? Ja, versteckt. Gucken wir wie durch das Schlüsselloch der Heilsgeschichte. In Kapitel 8, Vers 19. Da heißt es, 2. Könige 8, Vers 19, aber der Herr wollte Juda nicht verderben um seines Knechtes David willen, wie er ihm verheißen hat, ihm unter seinen Söhnen alle Zeit eine Leuchte zu geben. Alle Zeit eine Leuchte. Das ist der Hinweis auf den Messias, der kommen wird aus dieser Davidslinie, aus dem Südreich. Gott hat seine Verheißung an David nicht vergessen. Gott lässt den Faden nicht abreißen. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, dass der Faden fast durchgeschnitten wird, aber Gott lässt ihn nicht abreißen. Gott wird den Messias schicken. Gott wird den Retter schicken. Gott wird Jesus schicken und im Kreuz Christi triumphieren dann Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade zugleich. Ich darf das am Schluss sagen, der erschütterndste Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit ist das Kreuz. Jesus ist der einzige Unschuldige, der je vom Vater verurteilt wurde. Hier wäre Bestürzung angebracht, wenn, dann nur hier. Aber Jesus nimmt das freiwillig auf sich. Er macht es freiwillig. Er sagt im Johannesevangelium immer wieder, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus, um für euch die Strafe zu bezahlen. Jesus nimmt das freiwillig auf sich, die Strafe, die Gottes Gerechtigkeit von uns fordern würde. Und deshalb hat Paul Gerhardt das beschreiben können in seinem Lied, in seinem Passionslied. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Da lässt er Jesus sagen, und das ist nicht einfach dichterische Freiheit von Paul Gerhardt, sondern das ist gedeckt durch das, was in der Bibel steht. Paul Gerhardt kannte seine Bibel. Jesus ist das Lämmlein. Und da lässt er Jesus sagen, zunächst Gott sagen, das Lämmlein ist der große Freund und Retter meiner Seelen, den hat Gott zum Sündenfeind und Sühner wollen wählen. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an, der Kinder dich ausgetan, zu Straf und Zornes ruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, Gottes Gerechtigkeit. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Und dann lässt Paul Gerhard Jesus sagen, und das ist gesättigt mit biblischer Erkenntnis. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir es tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Also was du sagst, will ich tun. O Wunderlieb, o Liebesmacht, singt Paul Gerhard. Du kannst, was kein Mensch je gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen. O Liebe, Liebe, du bist stark. Du strecktest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Jesus gibt freiwillig sein Leben für uns und erfüllt damit vollkommen und hundertprozentig Gottes Gerechtigkeitsforderung, weil er das vollkommene Sündopfer ist, weil er ohne jede Schuld ist, weil er absolut heilig ist und er gibt sein Leben für uns. Und dadurch ist Gottes Gerechtigkeitsforderung hundertprozentig erfüllt. Und so wird das Kreuz der Höhepunkt von Gottes Gerechtigkeit. Vergessen Sie das nie, wenn Sie das Kreuz sehen. Das ist der Höhepunkt von Gottes Gerechtigkeit. Jesus gibt sein perfektes, vollkommenes, heiliges Leben für Ihre Schuld und meine Schuld. Nirgendwo sonst wird Gottes Gerechtigkeit so völlig Genüge getan wie an diesem Kreuz. Und darum kann Gott uns jetzt freisprechen. Darum kann Gott mich und Sie jetzt von unserer Sünde freisprechen, um Jesu willen, ohne seine Heiligkeit zu verletzen. Darum kann Gott jetzt zu dem sagen, der sich an Jesus Christus klammert und sagt, ich glaube dir, dass du für meine Schuld die Strafe getragen hast. Ich brauche dich, Jesus, als meinen Retter. Ich brauche den, der für mich das Opferlamm geworden ist. Zu dem kann Gott jetzt voller Gerechtigkeit, ohne seine Heiligkeit in irgendeiner Weise zu verletzen, sagen, und dir ist vergeben. Weil mein Sohn alles, aber auch alles für dich getragen hat. Und darum ist das Kreuz nicht nur der Ort der größten Gerechtigkeit, nicht nur der Ort der völligen Bezahlung, sondern das Kreuz ist zugleich der Ort der größten Gnade. Verstehen Sie, das ist Gottes Wunder. Das ist unfassbar. Im Kreuz Jesu triumphieren Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade zugleich. Und hier an diesem Kreuz kann Gott sagen, alles vergeben. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du dich vor ihm beugst, alles vergeben. Egal, was du getan hast, egal, wie deine Vergangenheit aussieht, egal, welche Gewissensbisse dich treiben, egal, was Menschen dir vorwerfen, es ist alles bezahlt. Es ist alles vergeben. Und ich muss kein Tüpfelchen von meiner Gerechtigkeit wegnehmen, um dich zu begnadigen, sagt Gott. Weil Jesus diese Gerechtigkeit zu 100% erfüllt hat durch seinen Opfertod am Kreuz. Und darum erzählen wir sie immer wieder und immer wieder so gern, diese Geschichte von der Essener Synagoge im Zweiten Weltkrieg, die von den Nazis abgebrannt wurde und nur noch ein Häufchen Restmauern war, abgebrannte Mauern. Und dann, einige Zeit später, kamen wieder die Flieger und dann brannte ganz Essen. Aber es gab einen Ort, zu dem man sich flüchten und retten konnte, und das war diese Synagoge, bei der es Wochen vorher gebrannt hatte oder Monate vorher gebrannt hat. Und hier fand man jetzt Sicherheit. Und diese abgebrannte Synagoge ist ein wunderbares Bild für das Kreuz Jesu Christi. Da hat Gottes Zorn gebrannt. Da hat Gott Gerechtigkeit geübt. Da hat Gott alles Gericht an seinem sündlosen Sohn vollzogen. Da ist jetzt im besten Sinne verbrannte Erde. Und wer sich zu diesem Christus flüchtet, zu diesem Ort, zu diesem Kreuz, zu diesem persönlichen Herrn Jesus Christus, wo das Feuer von Gottes Gericht gebrannt hat und wo es nichts mehr zu verbrennen gibt, wer sich dahin flüchtet, der ist sicher vor allen Gerichten Gottes, die je noch kommen könnten. Der ist sicher, weil Jesus bezahlt hat und weil da das Gericht stattgefunden hat. Und der sagt, Herr, das war mein Gericht, was an dir vollstreckt wurde. Ich gebe zu, Jesus, es war mein Gericht. Ich hätte es verdient gehabt. Ich hätte da hängen müssen. Aber du hast es für mich getragen. Und darum darf ich jetzt gerettet sein für Zeit und Ewigkeit. Darum darf ich Himmelsbürger sein und muss mich nicht mehr vor der Hölle fürchten, die ich sonst zu Recht verdient hätte. Und ich denke, so können wir nur erschüttert und beschämt und dankbar zum Abendmahl kommen. Weil wir wissen, wir hätten von uns aus nicht das geringste Anrecht darauf. Aber Jesus hat uns dieses Anrecht erworben, weil an seinem Kreuz Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade zugleich in aller Fülle da sind. Für jeden, der sich dorthin wendet und zugibt, Herr, ich brauche deine Vergebung. Amen.